Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wenn ich, wie öfter mal in Corona-Zeiten, an Urlaub denke, dann erinnere ich mich auch gerne an eine gemeinsame Reise mit meiner Freundin nach Istanbul. Eine Besonderheit war natürlich der Muezzin, der die Muslime fünfmal täglich zum Gebet gerufen hat. Für mich hatte der Klang immer etwas Melodisches. Und wenn Muslime weltweit den Koran rezitieren, dann geben sie diesen melodischen Klang wieder, der angeblich vom Propheten Mohammed selbst stammen soll. Denn die Ästhetik seines Vortrags soll die Gläubigen zum Islam gebracht haben. Bis heute steht sie im Mittelpunkt der muslimischen Spiritualität. Für Deutschlandfunk Kultur hat Julia Ley mit Musliminnen und Muslimen darüber gesprochen, welche Rolle der Klang des Korans in ihrem Alltag spielt.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Die Frauen, die hier den Koran rezitieren, heißen Sabine, Hanna, Lara. Alle drei sind in Ostdeutschland aufgewachsen und in ihren 20ern zum Islam konvertiert. Einmal in der Woche treffen sich die drei Frauen, um gemeinsam den Koran auf Arabisch zu lesen und an ihrer Aussprache zu arbeiten. Diesmal sitzen sie in einem Raum in der Stadtbibliothek in Berlin-Wedding. Sabine, die älteste der drei, erklärt mit einem Koran in der Hand, wie eine Stelle richtig auszusprechen ist.
Sudurin Nas, ja, in die Nas ist der Mensch. Und hier steht eigentlich richtig Suduri Annas, aber das würde jetzt sperrig klingen. Also ist hier eine Schleife quasi zu, ist wie zu. Hier wird es mitgelesen, es ist offen, das Häkchen, hier ist es geschlossen. Also wird es hier quasi nicht gelesen, zu du, rin, und wir gehen gleich zum nun, rinnas.
Für viele Muslime ist das laute Vortragen des Korans zentraler Aspekt ihrer Glaubenspraxis. Fragt man Ömer Aslan, Dozent für die Kunst der Koranrezitation an der Goethe-Universität Frankfurt, warum das so wichtig ist, dann antwortet er ganz klassisch mit dem Koran selbst.
Im Sure 73, Vers 4 steht, die ungefähre Bedeutung lese ich Ihnen mal vor, und trage den Koran langsam und deutlich vor, indem du Geist und Seele darauf ausrichtest. Also das ist quasi ein Appell an alle Muslime, den Koran zu rezitieren und natürlich auch korrekt zu rezitieren.
Doch nicht nur, weil der Koran selbst sie dazu auffordert, rezitieren Muslime die Suren, sondern auch, weil sie damit dem Beispiel ihres Propheten folgen. Mohammed selbst konnte vielen Überlieferungen zufolge weder schreiben noch lesen. Als er im Alter von etwa 40 Jahren die erste Offenbarung empfing, gab er diese deshalb mündlich weiter. Für die ersten Muslime war der Koran also vor allem ein akustisches Erleben. Sie lasen das Wort Gottes nicht, sie hörten es. Und sie gaben sich große Mühe, jede Sure, die offenbart wurde, perfekt auswendig zu lernen, um das Wort Gottes nicht aus Versehen zu verfälschen. Aus demselben Grund bemühen sich auch Sabine, Lara und Hanna, das koranische Arabisch möglichst korrekt auszusprechen.
Wenn man wirklich total daneben liegt, kann das auch wirklich auch die Bedeutung verändern. Das Wichtige ist ja in der arabischen Version des Koran, dass ja sozusagen die ist, die sozusagen die Muslime auch seit Anbeginn der Religion rezitiert haben. Das heißt, in der Theorie ist es so, wenn man jetzt heute in Deutschland Koran liest, dann wären das auch so, als ob jetzt Leute, die vor 500 Jahren gelebt haben, die würden das hören, würden sagen, ja, kenne ich, verstehe ich, es ist das Gleiche.
Es ist keine leichte Aufgabe. 28 Buchstaben hat das arabische Alphabet. Und viele davon klingen für deutsche Ohren durchaus ähnlich.
Es gibt Buchstaben, die werde ich nie im Leben richtig aussprechen, wie es jemand aussprechen kann. Dieses berühmte Ein und das Rein und dann diese ganzen Za und Da Laute.
Erst wenn sie das Alphabet beherrschen, beginnen Muslime die komplizierten Tajwid-Regeln zu erlernen. Welcher Buchstabe wo im Mund geformt wird, welche Buchstaben beim Rezitieren verlängert werden und wo eine Pause eingelegt werden soll. Ömer Aslan.
Die Tajwid-Wissenschaft, wo man halt bestimmte Regeln beachten muss, die ist eigentlich später entstanden. Also zu der Zeit des Propheten gab es das nicht. Zu der Zeit des Propheten gab es keine Videoaufnahmen, gab es keine Audioaufnahmen. Da es damals diese Medien nicht gab, hat man über diese mündliche Überlieferung versucht, Regeln aufzustellen, um die Rezitation zu vereinfachen. Quasi genau so das nachzuahmen, wie der Prophet das gemacht hat.
Aslan selbst hat jahrelang bei verschiedenen Lehrern studiert. Seine Ijaza, also Lehrbefugnis, erhielt er schließlich von einem ägyptischen Rezitator. Auf der Bescheinigung ist die komplette Überlieferungskette der Rezitatoren namentlich aufgeführt. Die Liste reicht zurück bis zum Propheten Mohammed. Es ist der Beleg dafür, dass sein Wissen authentisch ist. In der islamischen Tradition gilt schon allein die Schönheit der koranischen Sprache als Gottesbeweis. Denn welcher irdische Dichter hätte solch einen Text erschaffen können? Die islamische Tradition ist voll von Überlieferungen, in denen Menschen allein aufgrund der sprachlichen Schönheit des Korans zum Islam konvertierten. Nun ist die Schönheit des koranischen Arabisch für Nicht-Muttersprachler schwer nachzuvollziehen. Doch es gehört auch heute noch zur Mystik des Islam, dass dem Koran eine spirituelle Kraft zugeschrieben wird, die über die reine Verstandesebene hinausgeht.
Ich war letzte Woche auf einer Gedenkveranstaltung für die Opfer in Hanau, habe da auch eine Rezitation gemacht und es war erstaunlich, nach der Rezitation kamen Deutsche auf mich zu und meinten, obwohl sie jetzt gar nichts verstanden haben, haben sie Gänsehaut bekommen, weil einfach die Töne die so tief im Herzen getroffen haben.
Auch Sabine, die älteste der drei Konvertitinnen in Berlin, sagt, sie habe über die Schönheit der Rezitation zum Islam gefunden.
Ich habe das gehört in einem Studentenheim von ganz ferne und ich habe gedacht, das ist wie ein Magnet, was mich zieht. Das ging mir durch alle Blutadern und ich wusste überhaupt nicht die Bedeutung. Ich wusste noch nicht mal, was es ist.
Jahre später, als die Mauer bereits gefallen war, besorgte sie sich Kassetten, um den Koran zu hören. Eine Sure hatte es ihr besonders angetan. Wieder und wieder spielte sie die Stelle ab und beschloss, dann zu konvertieren. Seither gehört das Koranlesen zu ihrem Alltag.
Wenn wir dieses Rezitieren lernen, lernen wir nicht gleich die Sprache automatisch. Wir lernen aber, einzelne Wörter zu entziffern und dann hat man ja immer die Übersetzung dabei. Was heißt man? Also ich weiß nicht, wie es andere machen, aber wenn ich etwas rezitiere im Gebet, dann möchte ich gerne wissen, was ich da sage. Ja, und insofern lerne ich natürlich die Bedeutung gleich mit.
Mindestens 5-mal am Tag, in jedem Gebet, rezitieren Muslime Verse aus dem Koran. Die Koranrezitation gehört also zu den Grundkompetenzen. Zugleich ist sie mittlerweile auch eine Art Sport. Weltweit werden Koranrezitierwettbewerbe veranstaltet, teilweise mit mehreren tausend Teilnehmern. 2019 etwa schrieb Saudi-Arabien einen globalen Online-Wettbewerb aus. Der erste Preis? 5 Millionen Rial, mehr als 1 Million Euro. Die drei Frauen in Berlin können mit so offen zur Schau gestellter Spiritualität nur wenig anfangen.
Du sollst ja um Gottes Willen rezitieren. Es wird ja immer davor gewarnt, die Gelehrten, die es halt nur dieses englische Wort showing off, also nur rezitieren, damit die Menschen sagen, guck mal, was er für eine schöne Stimme hat. Wenn er es nicht um Gottes Willen tut, dann soll er es lassen.
Nicht-Muslimen, die eine Koranrezitation hören, fällt oft die musikalische Ästhetik auf. Doch wie in allen religiösen Texten gibt es auch im Koran Stellen, die sich nicht nur mit Schönem befassen. Es geht um Höllenqualen, um das Ende der Welt und manchmal auch um Gewalt. Wie rezitiert man solche Stellen? Ömer Aslan?
Auch wenn es schwierige Textpassagen gibt im Koran, hat man natürlich immer die Möglichkeit, auch wenn man jetzt Laie ist und auch der arabischen Sprache nicht mächtig ist, zuerst in die ungefähre Bedeutung reinzuschauen. Und darüber hinaus kann man ja dann halt in die Koranexegese, das heißt Tafsir, nochmal detailliert dann schauen, in welchem Kontext das überhaupt jetzt herabgesandt worden ist.
Wer eine Sure im Kontext der Offenbarung liest, für den stellt sie sich manchmal ganz anders dar als beim ersten oberflächlichen Lesen. In der Praxis falle es ihm deshalb nicht schwer, auch schwierige Passagen zu rezitieren, sagt Aslan. Die intensive Beschäftigung mit dem Koran und ein gewisses musikalisches Können sind also zentral für eine gute Rezitation. Und dennoch hatten und haben manche islamische Gelehrte ein eher angespanntes Verhältnis zur Musik. So schrieb schon im 9. Jahrhundert der Gelehrte Imam Schafi'i:
Das Singen ist eine Spielart, die verpönt ist und dem ähnelt, was falsch ist. Wer sich viel damit beschäftigt, hat nur geringe Kenntnis und daher sollst du seine Bekundungen zurückweisen.
Auch heute noch gibt es Strömungen im Islam, darunter Hardliner in Saudi-Arabien oder etwa im Iran, die Musik als grundsätzlich verboten ablehnen. Andere Gelehrte, wie der berühmte Theologe Al-Ghazali, im 12. Jahrhundert hatten dazu eine andere Meinung.
Die Musik hat die Kraft, den Glauben zu intensivieren. Das heißt, wenn im Herzen Glauben ist, dann kann die Musik das in die Höhe treiben.
Eben weil Musik unter Muslimen verschiedener Glaubensrichtungen noch immer umstritten ist, ist es wichtig, dass die Koranrezitation nicht als Musik zählt. Bis heute ist es deshalb nicht üblich, die Koranrezitation mit Instrumenten begleiten zu lassen. Im Fokus soll allein die Schönheit der Sprache stehen und die Kunst des Rezitators. Es ist eine Kunst, die Profis wie Ömer Aslan jahrelang studieren. Auch für Sabine, Hanna und Lara ist der Weg bis heute manchmal beschwerlich, aber oft auch sehr beglückend.
Ich habe das Gefühl, dass ich dann schon weit weg bin. Also ich habe immer noch dieses Jubelgefühl, wenn ich Koran höre und ich verstehe ein Wort, dann bin ich so, ja, ich verstehe es, ich habe das gut gemacht, aber dann die nächsten 10 Wörter verstehe ich wieder nicht und ich denke so, Mist, ja. Und das ist halt so, wo ich sage, Mensch, da will ich immer noch weiterarbeiten. Das ist eine Straße, die geht nie zu Ende.